von David durchgenommen, wie er den Riesen Goliath besiegt. Und der Titel, der im Internet zu lesen war, war: Wie oder mit wem bekämpfe ich meine Riesen? Fand ich ein ganz tolles Thema für diesen Bericht. Und ich habe mir gedacht, es wäre natürlich schön, jetzt die letzten beiden Wochen zurückzublicken und euch zu bitten, nach vorne zu kommen und Zeugnis zu geben, wie ihr in den letzten zwei Wochen eure Riesen besiegt habt. Oder zumindest einen Anfang gekriegt habt. Denn das, was Woche für Woche von hier vorne verkündigt wird, das ist ja nicht für unseren Kopf in erster Linie, sondern das ist ja für unser Herz und für unseren Alltag. Und wenn das keinen Niederschlag findet in unserem Alltag und in unserem Leben, in der Nachfolge, dann wird unser Kopf immer größer und das Herz bleibt da, wo es ist. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber trotzdem, es ist halt ein interessantes Thema. Und ich bin sicher, dass der Herr gesegnet hat und zu euch gesprochen hat. Von David konntet ihr wichtige Lektionen lernen, wie wir unsere Riesen besiegen können. Und ich habe mir die Predigt nicht angehört, aber ich vermute mal, es ging um Riesen der Sorgen und möglicherweise um Riesen der Anfechtung, der Zweifel und dergleichen und wie wir damit umgehen. Das Dumme ist, ein Riese kommt selten allein. Stimmt doch, oder? Es ist, den einen, den hat man gerade besiegt und man denkt so, jetzt sind wir durch. Und dann taucht irgendwo, ohne dass wir es erwarten, taucht der nächste Riese auf. Und wir denken, wir haben einen Kampf gewonnen und merken, der Krieg geht noch weiter. Und wenn es dann so unverhofft ist und wir haben gerade nicht die Waffenrüstung an, dann kann es sein, dass so einem gewonnenen Kampf auch mal wieder eine Niederlage folgt. Und vielleicht geht es da auch heute ein bisschen drum, wie es dann da weitergehen kann. Niederlagen sind nämlich immer schmerzhaft. Lass uns noch mal beten und dann gehen wir in unseren Text hinein. Herr, wir möchten dir danken, dass wir dich kennen. Wir möchten dir danken, dass du uns, wie wir heute Morgen gehört haben, den Vater gezeigt hast. Wir möchten dir danken für dein herrliches, mächtiges, kraftvolles, unfehlbares Wort, das Gottes Wort ist und nicht Menschenwort und das in unser Herz trifft und unser Leben verändert. Herr, lass uns die Kraft deines Wortes heute Morgen erfahren in unserem Leben und auch die Kraft deines Geistes, wenn wir dann wieder in die nächste Woche gehen. Herr, und auch ich möchte dich heute Morgen mit David bitten, salbe meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Amen.
Amen.
Bei uns in der Gemeinde in Neunkirchen schließen wir gerade das Matthäusevangelium ab. Wir gehen immer durch ein ganzes Buch und wir haben letzten Mittwoch in Kapitel 28 angefangen und kommenden Mittwoch werden wir Kapitel 28 abschließen. Wir haben uns mit der Passionsgeschichte beschäftigt, mit der Auferstehung Jesu, aber dann auch mit all dem, was da drumherum geschehen ist. Matthäus 28 könnte man sagen, könnte man überschreiben, Ende gut, alles gut. Aber wenn man Kapitel 27 und Kapitel 26 dazu nimmt, dann merkt man, zwischen Anfang und Ende ist nicht immer alles gut. Und da stehen einige erschreckende Dinge. Wir haben zum Beispiel über den Petrus nachgedacht. Klar, der ist ja einer der Hauptakteure in Kapitel 27. Und der Petrus, ja, der hat es so ziemlich vermasselt in Kapitel 27. Große Klappe, nichts dahinter. Er hat versagt, er ist gestolpert, er ist gefallen und er musste durch Not gehen. Dann hat der Petrus uns wiederum an den Noah erinnert. Wisst ihr, was das Letzte ist, was wir von Noah lesen? Das Letzte, was wir von Noah lesen, ist, dass er sich betrunken hat, irgendwie enthemmt in seinem Zelt lag und seine Söhne haben ihn da gefunden und dann hat er zwei seiner Söhne gesegnet, einen seiner Söhne hat er geflucht. verflucht. Nicht gerade das glorreiche Ende, was man sich von einem Noah wünschen würde. Obwohl Noah ist sicherlich einer der Glaubenshelden der Bibel, einer der großen Vorbilder in der Bibel. Und dann haben wir uns an Paulus erinnert. Paulus, dessen Team, dessen Missionsteam, dessen erfolgreiches Missionsteam wegen Streit auseinanderbrach. Dann haben wir uns an David erinnert. Und obwohl David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, war er ein Mann, der strauchelte und fiel. Und die Bibel nennt uns mehrere Gründe, warum er strauchelte und fiel. Er fiel zum Beispiel durch Stolz. Er fiel zum Beispiel durch seine Vielehe. Und dann fiel er natürlich immer, vielleicht die bekannteste Situation, in der er fiel, das waren seine lustvollen Gedanken, die er hatte, die dann Kreise zogen und zu Ehebruch führten. Und das wiederum zog Kreise und er wollte es vertuschen. Und das funktionierte nicht und es zog weitere Kreise und führte zum Mord. Und so sehen wir selbst beim David, dass er strauchelte und fiel. Und zunächst, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen. Zunächst schien ihm das gar nicht so nahe zu gehen. Ich möchte nicht sagen, nicht bewusst zu werden. Vielleicht war es ihm bewusst, weiß es nicht. Aber er machte sich kein Gewissen draus. Und dann greift Gott ein. Preist dem Herrn, dass der Herr eingreift, wenn wir in Sünde fallen und uns kein Gewissen draus machen. Und das Leben weiterhin relativ leicht ist und schön ist. Aber da ist Sand im Getriebe. Preist dem Herrn, dass er dann eingreift und uns nicht weiterlaufen lässt. Ich möchte den langen Text lesen in einem Rutsch. Und zwar, wer mitlesen möchte, ich habe allerdings die Schlachter. Ich glaube, ihr benutzt die Luther-Übersetzung, oder? Das heißt, ich kann ja auch hier aus der Luther-Bibel lesen. Ne? Ich lese hier aus der Schlachter, die habe ich mir schon ausgedruckt. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 1 bis 25. Und der Herr sandte Nathan zu David, und als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte und ernährte es, so dass es ihm und bei ihm und seinen Kindern aufwuchs. Er aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eins zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Dann nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Sohn David sehr gegen diesen Mann. Und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn und in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich. Weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er aber wollte nicht und aß auch kein Brot von ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, dass du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot. Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, so dass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidja um des Herrn willen. Die Besten fallen. Die Besten fallen. Und David ist ein unrühmliches, leuchtendes Beispiel dafür, dass die Besten fallen. Das Erste, was auffällt, ist, dass der Herr dem David die Sünde nicht durchgehen lässt. Obwohl David, wie kennen wir ihn, als Mann nach dem Herzen Gottes. Das war nicht der fromme Nathan, der, klar, der von Gott gesandt war, aber es war nicht er in seiner Prophetenschaft, der zu David kam und ihn ermahnte und ihn ausschimpfte. Weil er mitgekriegt hatte, was der David getan hatte. Es war kein Mensch. Es war Gott selbst, der seinen Finger auf die Wunde in Davids Leben gelegt hat. Das Zweite, was hier auffällt, ist die Art und Weise, wie Gott durch Nathan zu David spricht. Manchmal hatten die Propheten eine sehr klare, deutliche mit der Tür ins Haus, Holzhammer-Methode, Botschaft an die Könige. Kein großes Drumherum, keine Gleichnisse, sondern eine klare, direkte Botschaft. Und hier ist es anders. Der Nathan kommt zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Erzählt ihm ein Gleichnis. Warum? Gott wollte durch Nathan den David dahin bringen, dass er seine Sünde erkannte und sich selbst verurteilte. Und diese Sünde als Sünde bekannte und nannte. Darum dieses Gleichnis hier. Da war der Reiche, der hatte Mengen an Rinder, Mengen an Schafen. Der hatte genug. Und er musste nicht, hatte keine Probleme. Und dann war da der Arme. Und der Arme, der hatte ein einziges Schaf, ein Lämmchen, steht zumindest hier ein Schlachter. Ein Lämmchen. Und dieses Lämmchen, das hatte er, das war ihm so viel wert, das ließ er mit an seinem Tisch essen mit seinen Kindern. Das behütete er und beschützte er. Und es war ihm wie eine Tochter. Und dann kriegt der Reiche Besuch. Hat vielleicht über seine Rinderherden geguckt, hat vielleicht über seine Schafherden geguckt und er sagte, nee, also da will ich eigentlich keins von opfern. Ich hole mir das Schaf von dem Nachbarn Und dann nimmt er dem Armen das eine Schaf weg und verfüttert es an seinen Besucher. Und diese Geschichte über die zwei Männer in Israel, die gehen ja sogar uns unter die Haut, oder? Da möchte man am liebsten selbst aktiv werden. Und so auch der David. Und der David tobte. Der David war neben sich, als er das hörte, weil er dachte ja, das wäre tatsächlich ein Geschehen in seinem Regierungsbezirk, in seinem Land, wo er für verantwortlich war. Es hatte ja auch stattgefunden, nur in einer anderen Art und Weise. Der David, der beschloss eine zweifache harte Strafe. Zum einen, das Lamm sollte vierfach erstattet werden. Also 400% Schadensersatz. Das war nach dem Gesetz das, was in so einem Fall bezahlt werden sollte. Es war also nicht übermäßig durch den Zorn des Davids, sondern David kannte das Wort Gottes und er sagte hier, 2. Mose 22 steht, vierfach erstattet, das soll der Mann machen. David kannte das Wort Gottes gut. Er hatte sich nur vom Autoren des Wortes entfernt. Und die zweite Strafe, der Reiche sollte sterben. Wohlgemerkt, er sollte sterben, weil er ein Schaf geklaut hatte. David war außer sich, weil er Erbarmen hatte mit diesem armen Mann. So, und nachdem der David jetzt quasi, ohne es zu merken, über sich selbst das Urteil gesprochen hatte, jetzt kommt der Nathan an und sagt, David, du bist der Mann. Und jetzt gehen dem David die Augen auf. Und dann durch den Nathan berichtet Gott dem David, oder zeigt Gott dem David, wie viel Segen David empfangen hat aus der Hand des Herrn. Er zählt das dann hier auf. Und dann fügt Gott hinzu, und wenn das alles nicht gereicht hätte, sag doch was, ich hätte noch eine Schippe draufgelegt. Ich hätte dich noch mehr gesegnet. In Vers 9 und 10, da spricht es davon, dass jeder Mensch bei jeder Sünde nicht nur das Wort Gottes verachtet, sondern dass er Gott selbst verachtet, der dieses Wort gesprochen hat oder hat aufschreiben lassen. Manchmal denken wir, ja gut, also wenn eine Sünde, egal ob sie jetzt offen oder heimlich geschieht, wenn sie geschieht, die hat relativ wenig Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Gut, wir haben sein Wort übertreten, wir haben etwas getan, was hier steht, was nicht richtig war, wir haben gegen Gottes Wort verstoßen. Und wir erkennen nicht, dass wenn wir Gottes Wort verachten, verachten wir den Autor, der es gegeben hat. Wir verachten also tatsächlich Gott, wenn wir sündigen. Wir würden das nicht so sehen, weil wir sagen, Jesus ist unser Freund, Gott ist unser Vater, er ist immer bei uns, er ist uns gnädig. Und wir haben so eine schöne Beziehung zu ihm, dass wenn wir dann mal, wenn uns mal eine Lüge rausrutscht, dann denken wir, ach ja, wir haben gegen Gottes Wort verstoßen, wir haben Gottes Wort verachtet. Wir haben den Autor verachtet, wir haben Gott verachtet. Wir haben halt was getan, was man nicht hätte tun sollen. Geschieht uns ja auch im Alltag, ne? Mit Arbeitskollegen oder mit Nachbarn oder mit anderen Menschen. Da ist es ja auch so, dass wir Dinge tun, die wir nicht hätten tun sollen. Wir verlieren aber deswegen nicht gleich den Job. Wenn wir Gottes Wort verachten und sündigen, dann verachten wir Gott selbst. Und das muss so ein bisschen einsinken. Und dann prophezeit der Nathan dem David die vielfältigen Folgen der Sünde. Er erwähnt drei Sachen, aber die haben es alle in sich. Zunächst sagt er, Schwert und Streit sollen im Königshaus heimisch werden. Kann man sich nur an den Kopf fassen. Stellt euch mal vor, ein Prophet käme zu euch, hätte gesündigt, ein Prophet käme zu euch und würde sagen, Schwert und Streit werden in deiner Familie heimisch werden. Das wünscht sich keiner. Wir wollen gerade in unseren Familien, wollen wir Frieden haben, wollen wir Harmonie haben, Verständnis haben, Liebe haben. Nathan sagt, im Namen Gottes, Streit und Schwert sollen im Königshaus heimisch werden. Dann sagt er, deine Frauen werden dir weggenommen werden, so wie du dem Bathseba die Frau weggenommen hast. Dem Uriah, genau. Und das alles soll öffentlich sein, nicht wie du es gemacht hast, im Verborgenen, sondern öffentlich. Und all das geht in Erfüllung. Der erste Sohn des David von der Bathseba, haben wir von gelesen, er stirbt. Nach kurzer Zeit stirbt er. Und auch andere Söhne Davids sterben. Da ist der Amnon, der stirbt, der Absalom, der stirbt, der Adonia, der stirbt. Das Schwert verlässt das Haus Davids nicht. Und dann bei der Revolte durch den Absalom, Davids Sohn, durch die Revolte muss er fliehen, David selbst muss fliehen. Der Absalom zieht in den Königspalast ein. Der Absalom schlägt ein Zelt auf, vor aller Augen, auf dem Flachdach des Königspalastes. Und dann schläft er dort mit den Nebenfrauen seines Vaters. So wie der Nathan es gesagt hat. Sünde hat Folgen. Sünde hat immer Folgen. Und Sünde hat immer schreckliche Folgen. Sünde hat nicht immer sofortige Folgen. Aber Sünde hat immer schreckliche Folgen. Ziemlich bald, haben wir gesagt, stirbt das Kind von Bathseba. Und was macht der David alles? Vielleicht ist Gott gnädig und lässt es am Leben. Und in diesem Fall hat Gott das Gebet nicht erhört. Und auch später, wir kennen ja so ein bisschen die Geschichte von David. Später noch kam viel Not und Leid in sein Königshaus. Und wir können nicht anders, als uns durch diese Verse warnen lassen. Herr Paulus, der schreibt das später mal in einem seiner Korintherbriefe. Er schreibt, wer denkt, dass er steht, dass ihm sowas nicht passieren kann. Wer denkt, dass er steht, der soll sich warnen lassen, dass er nicht fällt. Er soll Acht geben, dass er nicht strauchelt und ihm das Gleiche passiert. Der eine Riese ist nämlich besiegt und das ganze Volk jubelt. Und der zweite Riese steht unerwartet irgendwo auf. Und wer nicht auf der Hut ist, der fällt. David fällt, selbst die Besten fallen. Lass uns die Gedanken zu diesem Text abschließen mit dem Blick auf Vers 13. Durch Nathan hatte Gott zu David geredet und hatte ihn angeklagt. Und David hatte Gottes Wort verstanden und er hat seine Schuld erkannt, hat sich selbst schuldig gesprochen. Nathan hat die Folgen der Sünde aufgezeigt und wie reagiert David jetzt? Hat er Angst? Wir lesen nicht, dass er Angst hatte. War er frustriert? Definitiv war er traurig. Aber wir lesen nichts, was in die Richtung geht, dass er frustriert gewesen wäre. Ist er beschämt, weil er erwischt worden ist? Ich glaube nicht. Auch das sagt die Bibel nicht so. Er war überführt, ja. Aber nicht beschämt, weil er erwischt worden ist. Sondern er war beschämt, dass er gefallen war und dass er Gottes Wort missachtet hatte. In Vers 13 ist die Kurzform von seiner Reaktion. Er sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und ihr Lieben, das verstehen wir auch. Und das meint er auch so. Das war nicht auch, ja, Mist, dumm gelaufen. Ja, da bin ich gestrauchelt. Nee, ich habe gegen den Herrn gesündigt. David war tief in seinem Herzen von seiner Sünde überführt. Und das bekennt er dem Nathan. Aber Gott gegenüber wird der David wesentlich deutlicher. Und das hatte Ulla eben in Psalm 51 vorgelesen. Denn der Psalm 51 ist ein Psalm, wo David sich nach dieser Episode mit Nathan hingesetzt hat und hat seinem Herzen freien Lauf gegeben und hat das aufgeschrieben, was wir heute in Psalm 51 lesen. Während unser Text hier in 2. Samuel 12 mehr so den trüben Schleier der Sünde und der Folgen trägt, offenbart uns das Bußgebet des David mehr die Segensstrahlen der Buße. Und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Wir wollen nochmal durch einige, nicht alle, durch einige Verse im Psalm 51 lesen und sehen, wie Segensstrahlen aufgezeigt werden. Vers 3, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Biblische Buße gründet sich auf die Gnade Gottes und auf die Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Grundlage, auf der wir Buße tun können. Sonst hätten wir nämlich keine Hoffnung. Wir appellieren an die Gnade und an die Barmherzigkeit Gottes. Biblische Buße ist nicht das Werk der Beichte, obwohl ich sagen möchte, dass das Aussprechen von Sünde, die mich irgendwie klammert, in Gegenwart eines Seelsorgers eine Hilfe sein kann. Aber durch die Erfüllung von einem Ritual oder auch durch die Ersatzleistung guter Werke, wie wir es in unserer Zeit als Missionare unter Moslems oft gehört haben. Ja, klar habe ich Böses getan, aber ich versuche mehr Gutes zu tun. Das funktioniert nicht und das wusste der David. Sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner, gemäß deiner Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade. Das ist die Grundlage für Buße. Vers 4 und 5. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Biblische Buße erkennt die Übertretungen und empfindet sie auch als Verunreinigung. Nicht als ein Ausrutscher, sondern als eine Verunreinigung vor Gott. Eine Verunreinigung, von der ich unbedingt reingewaschen werden wollte. Stellt euch vor, ich hätte heute Morgen Kaffee getrunken, Brötchen mit Marmelade gegessen und hätte das Hemd hier schon angehabt und dann plötzlich ein Mordskaffeefleck hier. Und vor Schreck habe ich das Brötchen fallen lassen. Ein Mordsmarmeladenfleck hier. Dann wäre mein einziges Bestreben gewesen, entweder, dass mir ein Hemd von unserem Schwiegersohn gepasst hätte, oder aber, dass ich irgendwie die Flecken rauskriege.
Deswegen das jugendliche Hemd.
Deswegen das jugendliche Hemd, genau. Buße erkennt die Übertretung, empfindet sie als Schmutz und möchte Reinigung um jeden Preis. Als kleines Kind, ich war vielleicht 6 oder 7 Jahre, da habe ich mir meinen Vater belogen. Und ich wusste, dass das eine Lüge war. Aber mir war nicht bewusst, dass mich das vor Gott sündig macht. Erst später, als ich mich dann bekehrte, so im Alter von etwa 12 Jahren, da wurde ich ständig daran erinnert. An diese Sünde, die 6 Jahre zurück war, die ich als Kleinkind getan hatte. Und es war mir eine Last, die ich jahrelang mit mir herumtrug. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so geht, bei bestimmten Dingen. Die wird man einfach nicht mehr los. Und mit David konnte ich sagen, ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Und abschütteln oder vergessen, das ging einfach nicht. Der David sagt in Psalm 32, auch ein Bußpsalm, sagt er in Vers 3, denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Wenn Gott den Finger auf Sünde in unserem Leben gelegt hat und er möchte, dass wir daraufhin reagieren. Ich hatte dem Herrn die Sünde bekannt Und ich glaube, im Himmel war sie durchgestrichen. Aber der Herr wollte, dass da mehr geschah. Und erst, als ich als Jugendlicher, ich war fast 19 und kam mir total bescheuert vor, zu meinem Vater ging und ihm das gesagt habe. Er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, war ja auch mittlerweile 13 Jahre her und war eigentlich auch eine Bagatelle gewesen. Erst dann konnte ich diese Sünde vergessen, offensichtlich nicht ganz vergessen, aber dann war sie keine Last mehr, dann war sie kein Flecken mehr auf meiner Seele. An dir, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Biblische Buße sagt vorbehaltlos Ja zu Gottes Maßstäben. Nicht Ja, aber oder möglicherweise, sondern Ja, Herr, ich habe gesündigt. Das ist dein Maßstab und den habe ich gebrochen. Ich habe gesündigt und du behältst Recht. Vers 9 bis 11, entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Reinigung, Heiligung, Nähe zu Gott. Das ist das Verlangen der Buße. Da möchte ich wieder hin zurück. Ich möchte wieder rein sein von allen Flecken. Ich möchte wieder in der Heiligung leben, wieder in der Nähe Gottes leben. Jeder Christ wird das kennen. Dass es Zeiten gab, wo man wirklich die Gegenwart Gottes zum Schneiden gespürt hat, so richtig gespürt hat. Und dann irgendwann ist man diesen Weg der Heiligung, hat ihn verlassen. Die Nähe zu Gott ist verloren gegangen. Und das ist das, was Buße sucht. Erinnert ihr euch, als Saul gesündigt hatte? Sollte eigentlich alles unter den Bann gestellt haben? Dann kommt der Prophet Salomo und David kommt ihm, Saul kommt ihm entgegen, war ganz glücklich und ganz zufrieden, hatte gesiegt. Und der Samuel sagt, was ist denn das für ein Blöken, was ich da höre? Du hast Gottes Wort nicht beachtet. Du hast gegen Gott gesündigt. Und was sagt der Saul, in 1. Samuel 15, Vers 30, da ist keine Spur von Buße. Saul sagt, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Stellt euch das mal vor. Ich meine, da kommt uns das Lachen. Ich habe gesündigt, ja, aber nun ehre mich vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn deinen Gott anbete. Nicht den Herrn meinen Gott, den Herrn deinen Gott. Oh. Da ist alles falsch. Das war keine Buße. Biblische Buße versucht nicht, das Gesicht zu wahren, sondern biblische Buße, die bringt uns in den Staub und die lässt uns das Gesicht Gottes suchen. Und der David betet dann weiter in Vers 12 und 13. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist, in meinem Inneren, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Buße sucht in erster Linie nicht die Befreiung vom schlechten Gewissen.
Leute, die wollen wir alle. Die will auch ein Verbrecher. Der will auch Befreiung vom schlechten. Ach, könnte ich das doch bloß vergessen.
Aber das ist keine Buße. Sondern Buße sucht in erster Linie ein reines Herz, wie der David hier betet, einen aufrichtigen Geist. Buße verlangt es danach, nicht verworfen zu werden. Buße verlangt es danach, dass wir nicht unbrauchbar werden für Gott. Und er sagt, ja, ist mein Kind, aber mein Kind geht eigene Wege. Kann ich nicht mehr gebrauchen. Kann ich nicht einsetzen, geht nicht auf meinem Weg, hört nicht auf meine Stimme. Biblische Buße sucht nicht sich selbst, das eigene Wohlergehen, sondern sucht Gott. So, und jetzt aufgepasst. Biblische Buße hat ein herrliches Ergebnis. Hat ein herrliches Ergebnis. David ist wegen seiner Sünde zerbrochen vor dem Herrn. David ist auf dem Boden. Er ist kaputt, er ist zerbrochen vor dem Herrn. Er fühlt sich schmutzig, er sehnt sich nach Reinheit und er ist bereit, neue Wege Gottes zu gehen und wieder mit Gott zu gehen. Und so eine Herzensbuße, so eine Umkehr, die bringt Gottes Segensstrahlen in sein Leben zurück. Und davon lesen wir zum Beispiel in den Versen 14 bis 16. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Das ist ein Ergebnis der Buße. Freude an seinem Heil. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott. Du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Folgen der biblischen Buße, der Abkehr von der Sünde, so wie David es hier beschreibt, sind zum einen neue Freude an unserer Errettung. Und neue Freude und Kraft dem Herrn zu folgen. Ich möchte hier einen ganz kurzen, zweisätzigen oder so Einschub bringen. Es ist nicht immer Sünde, die unsere Freude dämpft. Wer von euch das Gedicht oder Aufgeschreibsel kennt, Spuren im Sand, der weiß, wovon ich rede. Manchmal führt Gott uns durch Täler, nicht weil wir gesündigt haben, sondern weil er möchte, dass wir in Tälern es noch mehr lernen, ihm zu vertrauen. Also wenn wir manchmal, ich glaube, dass ein Christ immer ein Mindestmaß an Freude hat, die er vielleicht manchmal gar nicht so definieren kann. Vielleicht, ja, es ist so ein Rest an Freude, an Hoffnung, an Zuversicht, wo wir wissen, wenn ich jemals hier rauskomme, ich bin beim Herrn. Aber so das Überschwängliche, die große Zufriedenheit, die nimmt der Herr auch manchmal einfach, um uns Tiefe zu lehren in unserem Glaubensleben. Aber hier bei David war es ja eben, und oftmals bei uns, ist es eben auch die Sünde. Und eine Folge der Buße ist neue Freude an unserer Errettung. Das erfährt jeder, der Sünde Gott bekennt und da, wo Gott es möchte, in Ordnung bringt. Da kommt neue Freude, da wird Platz für Freude. Nochmal Vers 14, hatten wir schon gesagt, neue Freude und Kraft dem Herrn zu folgen. Vers 15, neue Bereitschaft dem Herrn zu dienen und ihn zu bezeugen. Wenn ich Vergebung erfahren habe, neue Freude erfahren habe, dann möchte ich das mitteilen. Und der David sagt, das werde ich tun. Und Vers 16, neue Freude, den Herrn zu loben. Wir sollen den Herrn immer loben, auch wenn es uns dreckig geht. Der David sagt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Aber hier, die Folge von Buße ist neue Freude, den Herrn zu loben. Wir loben den Herrn, auch wenn wir uns nicht immer so übermäßig freuen. Aber wenn wir uns übermäßig freuen, ist viel leichter, den Herrn zu loben. Wenn wir 2. Samuel 12 und Psalm 51 miteinander vergleichen und nebeneinander lesen, wie wir es heute Morgen gemacht haben, dann sehen wir, Buße befreit. Buße befreit. Buße ist ja immer irgendwas, was so einen nicht so schönen Klang hat. Schön, weil wir es tun dürfen, weil uns diese Möglichkeit gegeben ist, aber nicht so schön, weil wir ja von irgendetwas Buße tun müssen. Aber wenn wir es dann tun, Buße befreit. David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Prophet Nathan spricht ihm postwendend zu, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Ich habe gesündigt. Nathan wird gedacht haben, preis dem Herrn, er hat es erkannt. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Aber biblische Buße wird eben nur dann geschehen, wenn wir Sünde auch als solche betrachten. Sünde ist es, Gott zu verachten. Ich versuche das in meinem eigenen Kopf noch irgendwie ein bisschen zusammenzukriegen. Ich denke immer, es ist, wenn hier steht, du sollst nicht lügen und ich lüge, gut, dann habe ich gegen Gottes Wort verstoßen, dann habe ich Gottes Wort verachtet. Aber ich möchte auch nicht Gott verachten. Aber wir können da keinen Unterschied machen. Wer Gottes Wort verachtet, der verachtet Gott. Vers 9 und 10 in 2. Samuel 12. Und egal, ob Sünde groß oder klein ist, wir dürfen sie nicht bagatellisieren. Bei David, gut, das war schon ein Mordsding mit dem Ehebruch und dem Verleugnen und, oder Verstecken wollen und dem Mord. Aber wir dürfen Sünde nicht bagatellisieren und sagen, ja, ist ja nur eine kleine Sache, ist ja nur ein Ausrutscher. Sünde ist Sünde. In dem Buch Das Neue Erwachen, da schreibt Roy Heschen, der war so ein Erweckungsautor, und er schreibt von der Schwere der Sünde, wie oft wir sie unterschätzen. Und hier ist, was er schreibt. Er schreibt, ein gläubiger Afrikaner, der ein geheiligtes Leben führte, erzählte seiner Gemeinde, dass er beim Ersteigen eines Berges plötzlich glaubte, Schritte hinter sich zu hören. Als er sich umschaute, sah er einen Mann, der auf seinem Rücken eine schwere Last trug. Er fühlte sich zu diesem Mann hingezogen und sprach ihn an. Und da sah er, dass seine Hände verwundet waren und erkannte, dass dieser Mann Jesus war. Und sofort fragte er ihn, Herr, trägst du die Sünden der ganzen Welt den Hügel hinauf? Nein, sagte Jesus, nicht die Sünden der ganzen Welt, nur deine. Roy Heschen zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir unsere Sünden am Kreuz sehen. Mir geht das manches Mal durch den Kopf. Wir sehen die Wunden Jesu. Wir sehen das Leiden Jesu. Wir sehen das Sterben Jesu am Kreuz. Für die Sünden der Welt. Für die Sünden aller hing er dort am Kreuz. Und vielleicht ist es unbewusst, aber es sind halt die Sünden der Welt. Meine Sünden, ja, wie viel sind das von den Sünden der Welt?
16 Milliarden.
Wenig, so ganz klein bisschen, die gehen eigentlich unter. Und meine Sünden waren auch nicht die ganz schweren, also das sind schon andere Kaliber dabei. Wir denken das natürlich nicht so durch, aber es ist irgendwie so eine Einstellung. Der Afrikaner sah Jesus mit einer schweren Last, so dass er dachte, das ist die Sündenlast der ganzen Welt. Und Jesus sagt zu ihm, nein, das ist deine Sünde. Und Davids Sünde, die war so groß. Sie hatte sich ausgebreitet von der Lust der Augen bis hin zum Ehebruch, zur Vertuschung und zum Mord. Und deine und meine Sünden sind genauso groß und die sind genauso schwer. Aber die Schrift sagt uns im Neuen Testament einen herrlichen Vers. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Schlimm. Jetzt geht es aber weiter im selben Vers. Aber die Gnadengabe Gottes, das Geschenk Gottes, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Preist dem Herrn dafür. Jesaja 1, Vers 18, auch so ein herrlicher Vers. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, ansteckende Krankheit. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Seht ihr, Gott klopft doch immer wieder bei uns an. Und bei vielen klopft er zum ersten Mal an. Und die hören das zum ersten Mal und die sagen, wow, so schlimm ist meine Sünde. Und Gott hat alles für mich bezahlt. Und sie hören das Anklopfen Gottes. Und andere hören es zum wiederholten Male. Der Paulus schreibt in Römer 2, Vers 14, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Buße ist nichts Schlimmes. Buße, dass wir Buße tun können, ist ein Geschenk Gottes. Und er möchte uns dadurch segnen. Buße bringt Segen, wo sie stattfindet, wie wir im Psalm 51 gesehen haben. Und wo Buße stattfindet, da kehrt die Freude des Heils wieder ganz neu ein. Da kehrt die Kraft des Geistes wieder ganz neu zurück. So wie es der David erbeten und erfahren hat. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, so wie David und die anderen Psalmisten es geschrieben haben, so können auch wir bezeugen, dass es oft in unserem Leben so ist, dass die Sünde alle Zeit uns vor Augen ist. Und wir danken dir dafür, Herr, dass unsere Herzen sensibel sind oder noch sensibel genug sind, dass unsere Sünde uns vor Augen ist. Herr, wir möchten dich bitten, dass es in unserem Leben niemals anders wird, sondern dass Schuld, die wir noch nicht bekannt haben, uns alle Zeit vor Augen ist. Herr, dass sie uns quält und dass sie uns daran erinnert, dass du uns rufst zur Buße. Und dann möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns ein größeres Verlangen danach gibst, die Freude deines Heils neu zu erkennen, dich mit Freuden wieder neu zu loben und wieder neu eingesetzt zu werden in den Dienst, als an unserer Sünde festzuhalten und unser Gesicht zu wahren. Jesus, wie wir es anfangs in diesem Gottesdienst getan haben, so wollen wir es auch jetzt wieder tun und immer wieder und immer wieder. Wir wollen dir danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du die Last der Sünde, unserer Sünde, getragen hast. Und dass du uns vergeben hast. Und dass du uns den Himmel geöffnet hast, weil du für uns gestorben bist. Dass wir dich einmal sehen werden, weil du für uns gestorben bist. Herr, dass nicht die Verdammnis unser Ziel sein muss, sondern der Himmel unser Ziel sein darf. Herr, wir möchten dich loben und preisen, dass Buße uns befreit. Herr, dass das Leben mit dir nicht ein Leben der Trübsal ist und der Last, sondern ein Leben, in dem wir mit dem Schöpfer dieser Welt durchs Leben gehen können. Herr, lass uns treu sein, lass uns froh sein, weil uns vergeben wurde, und lass uns deine Zeugen darüber sein. Amen.